Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Zu der sie Isabella Kohler sehr herzlich begrüßt.
Very difficult to find work. Then what main thing is we have tourists are coming in Spiti.
Ich bin dankbar für die Touristen. Es war für mich schwierig, eine Arbeit zu finden. Aber ich war früher Mönch und hatte einen ganz guten Kontakt zu Reiseagenturen von außerhalb. So kann ich Ihnen einiges über den Buddhismus und unser Kloster erklären. Aber die vielen Fahrzeuge belasten unsere Umwelt und schrecken die Wildtiere auf. Es gibt heute Firmen, die hier Auto- und Motorradrallys veranstalten. Diesen Winter habe ich eine Bergtour geführt, um Schneeleoparden zu beobachten. Doch plötzlich kamen da ungefähr 20 Motorräder und Geländewagen. Da war so ein Krach. Das ist nicht gut für unsere Wildtiere.
Heute führen wir sie in der Weltzeit ganz weit weg. So weit weg, dass unsere Autorin sogar, oh Schreck, kein Netz fürs Handy hatte. Und es zeigt sich, Leben ohne Smartphone ist, zumindest kurzzeitig, möglich. Im Himalaya, im indischen Himalaya, im Grenzgebiet zwischen Indien und China. Eine Gegend, die geprägt ist vom tibetischen Buddhismus. Eine Gegend, in der die Menschen früher hauptsächlich vom Anbau von Gerste in den kurzen Sommern und der Zucht von Yaks und Schafen lebten. Heute hält hier fast niemand mehr Tiere. Die Fahrt hierher dauert 2 Tage und im Winter ist die Strecke teils unpassierbar. Das Spiti-Tal, so heißt dieser entlegene Ort, galt lange als Geheimtipp, bis die Touristen kamen und die Journalisten, zum Beispiel im Auftrag der Weltzeit, solche wie Nicole Graf, die sie jetzt über Chancen, Risiken und Nebenwirkungen der Erschließung des Hochtals von Spiti informiert.
Der Weg ins Spiti-Tal ist lang und anstrengend. 2 Tage braucht man von Shimla, der Hauptstadt des indischen Bundesstaates Himachal Pradesh. 1 Tag dauert es über die nördliche Passstraße, die jedoch nur wenige Monate im Sommer geöffnet ist. Immer wieder bricht die geteerte Straße abrupt ab und der Weg führt über Geröll und Schlaglöcher. Steinschlag und die Gefahr von Lawinen machen die Fahrt zu einem Abenteuer. Hinter dem mehr als 4000 Meter hohen Naku-Pass öffnet sich die Schlucht, durch die der Spiti-Fluss fließt, schließlich zu einem breiten Tal, gesäumt von kargen Berghängen. Die Gegend gehört zum tibetischen Kulturraum. Die Grenze zu Tibet ist hier mancherorts nur wenige Kilometer entfernt. Die Häuser sind im gleichen Stil gebaut wie dort. Mit Kalk weißgetünchte Lehmmauern, die Fenster schwarz umrandet, auf dem Dach wehen Gebetsfahnen. Der rund 500-Seelen-Ort Thabo liegt ruhig da. Das Thermometer zeigt hier auf rund 3000 Metern über dem Meeresspiegel knapp über 0 Grad. Kaum Menschen auf der Straße. Nur hin und wieder stört das Geräusch eines Motors die Ruhe. Ganz anders als im Rest von Indien, wo es oft äußerst quirlig zugeht. Spiti war lange Zeit praktisch von der modernen Welt abgeschnitten. Zum einen durch die schroffe Geografie des Hochhimalaya, zum anderen, weil das angrenzende Kinnor-Tal, durch das die östliche Zugangsstraße führt, als Grenzregion zu Tibet bis in die frühen 90er Jahre für Außenstehende nicht zugänglich war. Denn die genaue Grenzziehung ist zwischen Indien und China bis heute umstritten. Doch in den letzten 10, 15 Jahren hat die Moderne auch in Spiti Einzug gehalten, in Form von Straßen, Elektrizität und einem Hubschrauberlandeplatz hinter dem Kloster. Die Veränderungen kamen zum einen mit dem wirtschaftlichen Fortschritt Indiens. Vor allem aber treibt der Tourismus die Entwicklung an. Das Spiti-Tal galt lange als Geheimtipp. Aber in den letzten Jahren ist die Besucherzahl stetig gewachsen. Viele Einheimische vermieten heute Zimmer an Touristen, sowie der 37-jährige Punchok Döndrup. Er erinnert sich an Thabo, als er noch ein Kind war.
Wir mussten Wasser vom Fluss holen. Reiche Leute haben das Wasser mit Eseln transportiert. Die armen Leute mussten es auf dem Rücken tragen. Heute haben wir Wasserleitungen und die staatliche Verwaltung hat auch ein Bewässerungssystem für die Felder eingerichtet.
Die Infrastruktur entwickelte sich jedoch nur langsam. Zwar gibt es Strom bereits seit Punchoks Kindheit, aber er fällt häufig aus. Wenn es schneit, gar über Tage. Im Winter frieren die Wasserleitungen ein, sodass die Menschen an öffentlichen Pumpen im Ort Wasser holen müssen. Thabo ist auch noch nicht an das Internet angeschlossen und Mobilfunk funktioniert nur über die staatliche Telefongesellschaft. Der Tourismus hat der lokalen Bevölkerung eine neue Einkommensquelle beschert. Bis die Region Anfang der 1990er für Besucher geöffnet wurde, lebten die Menschen allein von Ackerbau und Viehzucht. Heute hat fast jedes zweite Haus Gästezimmer und es gibt gut ein Dutzend Hotels. Eine der Hauptsehenswürdigkeiten ist das alte Kloster von Thabo. Von außen ist es auf den ersten Blick nicht als Kloster zu erkennen. Das flache, fensterlose Gebäude ist ganz aus Lehmziegeln gebaut, die Außenwände mit schlichtem Lehm verputzt. Im Inneren dauert es ein paar Minuten, bis sich die Augen an die Dunkelheit gewöhnt haben. Durch einen kleinen Vorraum gelangen Besucher in die Haupthalle. An dessen Kopfende thront eine überlebensgroße Buddha-Statue. Die Seitenwände sind gesäumt von weiteren Statuen, die im Mauerwerk verankert sind und fast lebendig wirken. Die Wandmalereien mit Szenen aus Buddhas Leben bestehen aus erdigen Pflanzenfarben. An manchen Stellen sind sie verblichen oder abgeblättert. Das Kloster geht zurück auf Yeshe Ö, einen der frühen Könige Tibets. Es ist eines der ältesten im gesamten tibetischen Kulturraum. 1996 feierte es seinen 1000-jährigen Geburtstag. Zu diesem Anlass besuchte der Dalai Lama den kleinen Ort und erteilte das Kalachakra, eine Woche buddhistischer Belehrungen, die jedes Jahr an einem anderen Ort stattfindet. Rund 20.000 Pilger kamen aus der gesamten Himalaya-Region, aber auch aus dem Ausland. Das machte Thabo mit einem Schlag bekannt, erzählt der Mönch Trakpa Hönden, der vor dem Kloster auf einer Bank sitzt und sich mit ein paar Frauen unterhält, die den Platz sauber halten.
Früher wusste kein Mensch, wo Thabo überhaupt liegt. Jetzt heißt es, oh, Thabo, da gibt es dieses 1000 Jahre alte Kloster.
Erst kamen vor allem ausländische Rucksackreisende, jene, die die faszinierende Bergwelt anlockte, und jene, die die buddhistische Kultur interessierte. Als sich mit der wirtschaftlichen Entwicklung Indiens eine größere Mittelklasse herausbildete, begannen auch die Inder zu reisen und die entlegenen Winkel ihres Landes zu entdecken.
In the summer, very hot in Delhi, Mumbai like that. That's why they came here.
In Delhi oder Mumbai ist es so heiß im Sommer. Bei uns ist das Wetter dann sehr mild, deshalb kommen sie, um sich zu erholen. Und Spiti ist auch ein sehr spiritueller Ort, sehr ruhig und friedlich.
Nicht immer verhalten sich die Besucher, Inder wie Ausländer, jedoch so, wie sie sollten. Der Mönch Trakpa Hönden spricht einige Probleme an.
So they're not allowed to take pictures inside.
Es ist verboten, im Inneren des Klosters zu fotografieren, denn die Wandmalereien sind 1000 Jahre alt. Sie sind mit Kräuter- und Mineralfarben gemalt. Licht- und Blitzlichter von Kameras können ihnen schaden. Manche Touristen sind verrückt, wissen Sie. Man erklärt ihnen das am Eingang und dann gehen sie in den hinteren Teil der Gebetshalle und fotografieren trotzdem. Im Sommer, wenn 20, 30 Besucher auf einmal kommen, ist es schwierig, den Überblick zu behalten. Wenn man schimpft, dann sagen die Touristen, oh, dieser Mönch ist so schlecht gelaunt. Ein Mönch sollte ja immer gleichmütig sein. Ich erkläre es ihnen dann nochmal ganz in Ruhe und die meisten sagen dann, oh, okay, Entschuldigung.
Es ist nicht nur das Kloster, auf das die Einheimischen besonders achten müssen. Oberhalb von Thabo gibt es auch mehr als 30 Höhlen, die in den lehmigen Berghang gemeißelt wurden. Manche davon zeigen auch Wandmalereien im Inneren.
Vor 1000 Jahren lebten die Menschen darin und danach wurden sie lange Zeit zum Meditieren verwendet. Vor ein, zwei Jahren haben wir plötzlich bemerkt, dass einige Touristen dort Feuer gemacht, Partys gefeiert und Alkohol getrunken haben. Sie campen dort und hinterlassen ihren Müll. Einige unserer Jugendlichen haben das auch gemacht. Das fanden wir sehr schlimm. Dieser Ort ist heilig. Jetzt sitzen da im Sommer immer zwei Leute, die aufpassen.
Manche in Spiti befürchten, dass der Tourismus die Region stark verändern und ihr daher mehr schaden als nutzen könnte. Die wachsenden Besucherzahlen haben zum Beispiel auch Geschäftstüchtige aus anderen Teilen Indiens angelockt. Per Gesetz dürfen Auswärtige eigentlich keine Häuser und kein Land in Spiti kaufen. Das soll der Kommerzialisierung des Tals entgegenwirken und die Einheimischen und ihre Kultur schützen. Doch sind in den letzten Jahren zahlreiche Geschäftsleute aus anderen Teilen Indiens nach Spiti gekommen, sagt Sunil Sharma. Der 27-Jährige stammt aus Shimla, der Hauptstadt des Bundesstaats Himachal Pradesh, zu dem auch Spiti gehört. Er verbringt seit 6-7 Jahren einen guten Teil seiner Zeit in Spiti.
Einige kommen aus Delhi oder Mumbai und betreiben hier Hotels und Gästehäuser. Das wird immer mehr. In den kommenden 10 Jahren werden wir noch mehr Leute sehen, die hierher kommen, um ein Geschäft zu machen.
Sharma besitzt einen Geländewagen, mit dem er Touristen ins Tal bringt. Er profitiert zwar selbst von den steigenden Besucherzahlen und stammt eigentlich auch nicht aus Spiti, aber immerhin komme er aus dem gleichen Bundesstaat und kenne die Berge und Menschen hier gut, sagt er. Er sieht die rasante Entwicklung sehr kritisch.
Diese Leute kommen nur einmal als Touristen hierher und beim nächsten Mal treten sie als Reiseführer auf und leiten eine große Reisegruppe. Sie kennen sich hier nicht aus, sie kennen die Kultur nicht und sie wissen auch nicht, wie sie hier in den Bergen fahren müssen, so wie wir einheimischen Fahrer.
Unter indischen Touristen sei es inzwischen schick, ein bisschen Abenteuer zu suchen, sagt Sharma. Manche, findet er, haben jedoch eine sehr konsumorientierte Sicht aufs Reisen.
Sie kommen hierher, um Fotos zu knipsen. Schaut her, wir waren in Spiti. Es ist eine Mode, jetzt mit dem Motorrad hierher zu fahren und Selfies zu machen. Sie nehmen unnötige Risiken in Kauf, aber wissen nicht, wie sie sich hier in den Bergen verhalten müssen.
Sharmas Beschreibung passt ziemlich gut auf Besucher wie Jayant Sidana und seinen Freund Subrat Jaina. Die beiden kommen aus Delhi und sind an einem Sonntagabend in einem großen Einkaufszentrum der indischen Hauptstadt unterwegs. Jayant Sidana ist Fotograf von Beruf, Jaina ein passionierter Hobbyfotograf. Jedes Jahr unternehmen sie eine Reise in eine der besonders fotogenen Regionen Indiens. In 2016 und 2017 waren sie in Spiti.
Wir sind mit einer Gruppe gefahren, alles Fotografen, sowohl Profis als auch Amateure. Wir wollten ein paar gute Schnappschüsse für unser Reisealbum machen. Wir hatten ein genau festgelegtes Programm, welche Orte wir besuchen würden.
Die beiden waren schon zweimal in Spiti, aber so richtig genossen haben sie es nicht. Beide Male gingen viele Dinge schief. Und Jaina wurde sogar höhenkrank.
Unser Wagen hatte eine Panne. Wir haben unterwegs nichts zu essen gefunden. So vieles ging schief. Wir hatten einen Fahrer aus Delhi angeheuert. Er hat jedes Mal, wenn Wasser aus dem Hang über die Straße lief, darauf bestanden, dass wir alle aussteigen, bevor er da durchfährt. Das ist auf der Strecke 7-8 Mal passiert und hat uns ziemlich genervt. Dann funktioniert in Spiti vieles nicht. Die Bankautomaten, man kann nicht mit Karte zahlen, sondern muss immer Bargeld dabei haben. Auch das Mobilfunknetz ist schlecht, man kann niemanden erreichen. Und einige unserer Gruppe sind höhenkrank geworden. Jedes Mal, wenn wir unterwegs etwas anschauen wollten, ging es mindestens 3-4 Leuten nicht gut und sie mussten im Hotel bleiben. Nicht jeder kann sich so einen Urlaub leisten. Und dann will man das möglichst Beste davon mitnehmen. Aber diese Probleme haben das Erlebnis für einige komplett ruiniert. Da haben sie so viel Geld ausgegeben, um dorthin zu fahren, aber hatten nichts davon.
Angesichts solcher Ansprüche prallen in Spiti Welten aufeinander. Wie viel kann die kleine Region mit nur 11.000 Einwohnern insgesamt da verkraften? Der Tourismus ist eine zweischneidige Sache, finden auch viele Einheimische. So auch Detjen Röndrup, der in seinem Haus ebenfalls eine kleine Herberge unterhält und zudem als Touristenführer arbeitet.
Very difficult to find work. Then what main thing is we have tourists are coming in Spiti.
Ich bin dankbar für die Touristen. Es war für mich schwierig, eine Arbeit zu finden. Aber ich war früher Mönch und hatte einen ganz guten Kontakt zu Reiseagenturen von außerhalb. So kann ich Ihnen einiges über den Buddhismus und unser Kloster erklären. Aber die vielen Fahrzeuge belasten unsere Umwelt und schrecken die Wildtiere auf. Es gibt heute Firmen, die hier Auto- und Motorradrallyes veranstalten. Diesen Winter habe ich eine Bergtour geführt, um Schneeleoparden zu beobachten. Doch plötzlich kamen da ungefähr 20 Motorräder und Geländewagen. Da war so ein Krach. Das ist nicht gut für unsere Wildtiere.
Aber nicht nur der Tourismus wandelte das vormals abgeschiedene Leben in Spiti. Auch der Einzug moderner Technik, neuer Maschinen und Anbaumethoden in der Landwirtschaft sorgten für große Veränderungen. Und auch diese Entwicklung birgt Vor- und Nachteile, meint Detjen Höntrup.
Früher hatten wir hier große wirtschaftliche Probleme. Die Bauern hatten nur Kartoffeln zum Verkaufen. 1995 begannen die Leute, Äpfel zu pflanzen. Die bringen viel Geld, denn gerade in dieser Höhe sind sie sehr fest und saftig. Und durch den Klimawandel können wir jetzt schon im März mit dem Pflanzen beginnen. Deshalb können wir jetzt auch Erbsen anbauen. Die bringen auch gutes Geld. Früher gab es hier auch sehr viel Gerste, aber heute mögen die Leute nicht mehr so viel davon essen. Denn jetzt ist hier alles Mögliche von außerhalb erhältlich. Reis, Linsen, Gemüse.
Der Apfelanbau und die größere Vielfalt an Lebensmitteln hat die Essgewohnheiten komplett verändert. Früher ernährten die Menschen sich vor allem von Fleisch, Teigtaschen und gerösteter Gerste. Viele Familien hielten Tiere. Heute hat fast niemand mehr welche.
Goat and sheep, not good for this plant.
Schafe und Ziegen schaden den Apfelbäumen. Deshalb haben wir alle zusammen entschieden, die Tiere zu verkaufen. Die Nomadentradition ist damit verloren gegangen. Man sieht heute kaum noch Ziegen und Schafe hier.
Nothing left. So nomad tradition also gone. Even you can't see sheep and goats in Tabo.
Angesichts der großen Veränderungen in nur wenigen Jahren machen sich viele im Ort inzwischen Sorgen um den Erhalt der Kultur, sagt Detjen Höntrup.
It will change, yeah? All people are money mind.
Sie wird sich sehr verändern. Die Leute heutzutage haben nur noch Geld im Kopf. Wenn sie erst mal Geld in die Hand bekommen, kümmern sie sich nicht mehr so sehr um die Religion und die Kultur.
Lange hat sich niemand Gedanken darüber gemacht, dass die alte buddhistische Kultur von Spiti etwas ist, das schützenswert ist und verloren gehen könnte. So wurde auch die eigene Sprache des Tals, ein Dialekt des Tibetischen, vernachlässigt. In der einzigen Schule, einer staatlichen, wurde sie kaum unterrichtet, denn dort kamen die meisten Lehrer aus anderen Teilen Indiens und sprachen nur Hindi und Englisch.
Manche Kinder wurden, als sie noch sehr klein waren, außerhalb zur Schule geschickt. In eine Schule, wo sie nur Hindi gelernt haben. Für sie ist es heute schwierig, ihre eigene Sprache überhaupt zu sprechen. Da haben wir sehr viele, denen es so geht.
Der Abt des Klosters von Thabo hat vor einigen Jahren eine Schule gegründet, in der neben moderner Bildung viel Wert auf die eigene Kultur und Sprache gelegt wird. Sie liegt in einem weitläufigen Komplex am Eingang des Dorfes. Die Gebäude sind im gleichen Stil gehalten wie die traditionellen Häuser, weiß getüncht mit schwarz umrandeten Fenstern. Auf allen Schildern findet sich neben Hindi und Englisch auch die tibetische Schrift, in der die lokale Sprache Bhoti geschrieben wird. Die Schule bietet ein Wohnheim, sodass auch Kinder aus entfernteren Orten des Tals dorthin gehen können. Einer der Lehrer ist Lobsang Dorje, der früher ebenfalls ein Mönch war.
Bhoti language is our main language, you know, which is declining, you know, since many years.
Unsere Sprache, Bhoti, gerät seit Jahren mehr und mehr in Vergessenheit. Sprache ist ein starkes Element einer Kultur. Ohne sie geht die Kultur verloren. Wir mischen sehr viel Hindi in unsere gesprochene Sprache. Das fällt mir sogar bei mir selbst auf. Ich befürchte, dass sich das in den nächsten 10 Jahren oder so noch weiter verstärkt. Deshalb legen wir hier besonderen Wert auf unsere Sprache. Neben den normalen Fächern wie Hindi, Englisch und Mathematik bringen wir den Kindern auch unsere Lieder und Tänze bei.
Songs and dances and everything, you know, to survive our cultures.
Lobsang Dorje macht sich Sorgen um seine Kinder und Jugendlichen, denn sie hätten kein Bewusstsein dafür, wie wichtig es ist, die eigene Kultur zu bewahren. Sie lassen sich zu sehr von technischen Spielereien ablenken, findet er, und das sogar in dieser abgelegenen Gegend, wo es bisher kein Internet gibt.
Die Kinder heutzutage spielen immer mit ihren Telefonen und schauen Trickfilme im Fernsehen. Erst wenn sie mit 13, 14 Jahren diese Schule abschließen und dann außerhalb des Tals auf eine weiterführende Schule gehen, erkennen sie, dass sie kaum etwas über ihre eigene Kultur wissen und sagen sich, oh, unser Lehrer hatte recht, warum haben wir nicht besser aufgepasst?
Ja, ja, ja.
Den Tourismus sieht Lobsang Dorje jedoch eher als Chance, denn als Gefahr, ebenso wie das Internet, wenn Thabo denn endlich auch ein Netz bekommt.
We can meet other, you know, new persons and we can know about them.
Wir können uns mit den Besuchern austauschen und ihnen unsere Kultur näher bringen. Neue Menschen kennenzulernen gibt uns die Chance, etwas über die Welt da draußen zu erfahren, wie andere Menschen leben, was sie essen, wie sie sich kleiden. Ansonsten könnten wir uns das nur vorstellen. Und das Internet könnte uns mehr mit der Welt verbinden. Wir könnten so viel davon lernen. Jetzt sind wir da ziemlich beschränkt.
Um die uralte Kultur und ihre Eigenheiten zu schützen, haben die Bewohner von Spiti Kulturvereine gegründet, erzählt Detjen Löndrup, der Herbergsbesitzer. Im Winter, wenn die Leute viel Zeit haben, setzen sie sich zusammen und singen ihre alten Lieder und diskutieren über den Buddhismus.
We people are now try to memorize these songs.
Wir versuchen, die alten Melodien und Texte auswendig zu lernen, um sie zu erhalten. Es gibt auch diese Tradition der wandernden Sänger aus dem Pintal. Putschen heißen sie. Diese Tradition gibt es nur dort. Sie wandern von Dorf zu Dorf und führen eine Art Theater auf, bringen den Zuschauern dadurch die buddhistischen Lehren näher. Was ist gut, was ist schlecht, wie erreicht man die Erleuchtung und so weiter. Vor ein paar Jahren gab es nur noch 3 dieser Putschen. Aber der Abt des Klosters hat dafür geworben, die Tradition weiterzuführen. Und jetzt gibt es wieder 11 Putschen. Manchmal organisieren wir hier in einem der Hotels auch eine Aufführung für die Besucher.
Detjen Höndrups Beispiel zeigt, dass Moderne und Kulturerhalt kein Widerspruch sein muss, sondern dass sich Tourismus und Tradition sogar gegenseitig befruchten können.
Tourismus versus Tradition. Das Spiti-Tal im indischen Himalaya. Nicole Graf berichtete für die Weltzeit. Armenien wacht auf. Die armenische Jugend steht mehr auf Roboter als auf Sowjetnostalgie. Das ist das Thema für unseren Podcast morgen. Gern mal vorbeischauen. Danke fürs Zuhören, sagt Isabella Kohler.